Glaube, Mut, Ausdauer. Und es geht ja um den 2. Timotheusbrief. Und ich weiß nicht, wer sich den Titel ausgedacht hat, aber der hat es wirklich sehr, sehr gut getroffen. Weil das ist genau das, worum es in diesem Brief geht. Eine Ermutigung zu glauben, mutig zu sein und Ausdauer an den Tag zu bringen. Und ich habe mich sehr gefreut, dass ich da weitermachen kann, weil so der Timotheusbrief, zu dem habe ich so eine persönliche oder eine besondere persönliche Beziehung. Ich kann mich daran erinnern, als ich noch junger Pastor war, da habe ich, das ist jetzt schon die zweite, aber da habe ich auch so eine NGÜ gehabt und habe mir im Timotheusbrief so viel angestrichen. Ja, auch das, was du heute vorgelesen hast. Ja, die Gaben, die in dir entfacht worden sind. Gott hat uns nicht einen Geist der Angst gegeben, sondern der Kraft und der Liebe und der Besonnenheit. Und ich habe das am Sonntagmorgen so vor meinen Predigten halb zitternd einfach proklamiert und mir hat das geholfen. Ja. Das zeigt jetzt schon, wie wichtig es ist, das Wort Gottes zu proklamieren. Und ich finde es sehr cool, da weiterzumachen. Da gibt es ja noch ein paar andere Stellen. Ich habe mir noch aufgeschrieben, ja, trinkt ihr ab und zu ein Glas Wein. Es steht auch da drin, dazu sollen wir auch ermutigt werden, nicht vielleicht am Sonntagmorgen vor der Predigt, aber sollen wir uns auch ab und zu das genießen. Bevor ich in den Text hineingehe, möchte ich kurz eine Klammer aufmachen, weil der Timotheus wirklich für mich echt ein Riesenvorbild ist. Und auch der Paulus, der ihm geschrieben hat, und Paulus hat so eine Begabung gehabt, der wusste genau, wie er mit Menschen oder in bestimmten Umständen oder Kulturen kommunizieren musste. Ja, er hat ja mehrere Leute gecoacht und sich um sie gekümmert, auch in Titus zum Beispiel. Und mit einem Titus zum Beispiel konnte und musste er ganz anders reden. Zudem hat er gesagt, bring in Ordnung. Ja, du musst den Kretern das Maul stopfen, so heißt es sogar. Hä? Zu einem Timotheus schreibt er irgendwie anders. Er schreibt sehr ermutigend. Ja, und vielleicht denkt man, ja, Timotheus, das ist vielleicht in unserem Bild so ein bisschen so ein weicher Leiter gewesen. Aber, und das ist, war er vielleicht sogar auch. Und es geht nicht um gut oder schlecht und der bessere Leiter und schlechtere Leiter, aber er wusste genau, was Timotheus braucht. Und ich möchte dir heute Morgen sagen, öffne dein Herz heute Morgen, weil er weiß genau, was du heute Morgen brauchst. Und ich finde das so faszinierend auch in der Geschichte oder in der Biografie vom Timotheus. Aber genug der Einleitung. Ich möchte gerne mit euch in diesen Text hineinschauen. Oh, jetzt habe ich die nicht angehört. So. In den Text hineinschauen und ich werde nicht auf alles eingehen können. Oh, das könnt ihr lesen, oder? Ansonsten Bibel, hä? Genau, ich lese aus der NGÜ. Sei dir jedoch darüber im Klaren, dass die Zeit vor dem Ende eine schlimme Zeit sein wird. Die Menschen werden selbstsüchtig sein, geldgierig, großtuerisch und arrogant. Sie werden ihre Mitmenschen beleidigen, ihren Eltern nicht gehorchen, undankbar sein und weder Ehrfurcht noch Mitgefühl kennen. Entschuldigung, 2. Timotheus Kapitel 3 ist das. Vergessen zu sagen. Sie werden unversöhnlich sein, verleumderisch, unbeherrscht, gewalttätig, voll Hass auf alles Gute und zu jedem Verrat bereit. Sie werden vor nichts zurückschrecken, um ihre Ziele zu erreichen und werden von Hochmut verblendet sein. Ihr ganzes Interesse gilt dem Vergnügen, während Gott ihnen gleichgültig ist. Sie geben sich zwar einem frommen Anschein, aber von der Kraft Gottes, die sie so verändern könnte, dass sie wirklich ein frommes Leben führen würden, wollen sie nichts wissen. Hey, genau so einen Text am Sonntagmorgen braucht man doch, oder? Das ist so richtig mal ein guter Einstieg in den Text. Und damit uns das noch ein bisschen bewusster wird, habe ich das mal alles hervorgehoben. Vielleicht sieht man es dann auch besser. All die Begriffe. Ja? Und man könnte meinen, oder ich sage es anders, Paulus wusste genau, was er schreibt. Sehr klar, unmissverständlich, der hat nicht angefangen zu schreiben und der Mensch ist undankbar und hochmütig und hat sich so einen Rausch geschrieben, das ist bei ihm nicht gewesen. Sondern er hat ganz präzise beschrieben, wie der Mensch ist. Und die Frage stellt sich, ja, geht es dann um die Menschen da draußen, die überall sind? Oder geht es auch um uns? Und Paulus schreibt hier, es geht um jeden Menschen. Da bist du und ich mit eingeschlossen. Da sagst du vielleicht, ja, geldgierig bin ich jetzt nicht unbedingt. Und mein Ziel heute Morgen ist sicher nicht, dir irgendwie ein schlechtes Gewissen oder so zu machen, sondern Paulus schreibt auf, wie der Mensch, und das ist das Wichtige, in der letzten Zeit vermehrt sein wird. Und vielleicht ganz kurz die Klammer, die letzte Zeit, keine Sorge, gibt keine Predigt über Endzeit, das überlasse ich euch dann. aber Zeit im Sinne von Paulus war, hey, es beginnt nicht einfach, oder sein Verständnis war nicht, es beginnt dann und dann wird es eine nicht enden wollende Zuspitzung vom Bösen und Leiden. Sondern Paulus hatte dieses Verständnis, es wird immer wieder Phasen geben, wo das vermehrt auftauchen wird. Und wenn wir in die Menschheitsgeschichte hineinschauen, auch die Kirchengeschichte hineinschauen, sehen wir, es war auch so. Es gab Zeiten, da war das wirklich schwierig für uns Menschen, auch hier in Europa und für viele hier in Europa und weltweit ist es heutzutage schwierig. Auch besonders für uns Christen. Und Paulus schreibt ja eigentlich, hey, das trifft auf alle zu, das trifft auf jeden Menschen zu, das trifft nicht auf die Welt zu, das trifft auch mich persönlich als Andreas in der letzten Zeit. Das ist so wichtig, dass wir das vor Augen haben. Und Paulus bleibt da nicht nur einfach stehen mit all den Begriffen und die vielleicht dann wirklich erschlagend sind. Und ich erspare das jetzt auf alles einzugehen, weil das würde wirklich den Rahmen sprengen. Das ist schon heftig, selbstsüchtig, geldgierig, großtuerisch, arrogant, beleidigend, nicht gehorchen, undankbar und so weiter. Und Paulus sagt dem Timotheus nun, wie er damit umgehen soll. Und zwar sagt er ihm, von solchen Menschen halte dich fern. Und ich finde das wirklich, ganz ehrlich, ich bin ein bisschen zwiegespalten mit der Aussage. Weil einerseits denke ich mir, ja, verständlich, andererseits ja, da steckt vielleicht das evangelistische Herz, sagt ja, aber wenn wir uns allen dem entziehen, ja, wo sind wir denn dann noch Salz und Licht? Wo können wir dann diesen Auftrag leben? Ja, wir haben das von Mallorca gehört, Reach Mallorca heißt es, ne? Ja, ja, da müssen wir ja genau zu den Leuten hin. Aber es gibt Situationen oder es gibt vielleicht auch Menschen in deinem und meinem Umfeld, wo wir merken, hey, dass ich so ein negativer, schlechter Einfluss auf meinem Leben, dem muss ich mich vielleicht entziehen. Und dafür braucht es viel Weisheit, ja. Jetzt geht es nicht darum, oh Mann, mein Nachbar rechts und links gerade, der ist heute Morgen aber echt undankbar. Von solchen Leuten muss ich mich fernhalten, ich gehe jetzt nach Hause. Das ist nicht gemeint, bitte versteht mich richtig. Und ich kann mich, wenn ich mich zurückerinnere, eigentlich nur an eine Person erinnern, wo ich irgendwann gesagt habe, den Kontakt möchte ich eigentlich nicht mehr. Weil ich weiß, oder im Pastorensein, ich wusste, irgendwie, das funktioniert nicht mehr, weil was lesen wir vorher? Jetzt muss ich nochmal kurz zurück. Lesen wir davor, dass in Vers 5, sie geben sich zwar einem frommen Anschein, aber von der Kraft Gottes, die sie so verändern könnte, dass sie wirklich ein frommes Leben führen würden, wollen sie nichts wissen. Das ist ein Gradmesser. Das ist ein Gradmesser und ich habe viele Menschen begleitet, die hatten ihre Höhen und Tiefen, ja, die haben auch viel Mist und mal ging es wieder gut, begleitet. Aber es gab diese eine Person, die gesagt hat, entschuldigt, wenn ich es heute Morgen so sage, die wollte weiter saufen und was weiß ich. Und Jesus war irgendwie nur ein Teil von dem Leben. Irgendwie nur so, ja, gehört vielleicht ein bisschen dazu. Und ich glaube, es braucht dort ganz, ganz viel Weisheit, auch zu wissen, hey, wo muss ich mich distanzieren und wo bleibe ich einfach dran? Wo gehe ich mit den Leuten die extra Meile? Aber gehen wir weiter in Text. Dort beschreibt dann eben Paulus weiter, welche Art unter anderem er unter diesen Menschen versteht. Und dort geht es dann auch konkret um Ephesus. Zu ihnen gehören auch die, die sich in fremde Häuser einschleichen und leichtgläubige Frauen in ihrem Bann schlagen. Frauen, in deren Leben sich die Sünde angehäuft haben und ein Spielball aller möglichen Leidenschaften sind, die immer zu etwas Neues hören wollen und doch unfähig sind, jemals die Wahrheit zu erkennen. So wie einst die ägyptischen Zauberer Jannes und Jambres sich Mose widersetzten, so widersetzten sich auch diese ihr Lehrer der Wahrheit. Es sind Menschen, deren Denken durch und durch verdorben ist und deren Glaube keiner Prüfung standhält. Doch sie werden nicht weit kommen, denn ihr Unverstand wird ebenso offen zutage treten, wie es bei jenen Zauberern der Fall war. Ist schon ein heftiger Text heute Morgen, hä? So an einem schönen Sommermorgen. Und keine Sorge, es geht heute nicht da um erster Linie um Frauen oder sonst was, sondern Paulus meint hier die Irrlehrer. Ja, hier heißt es, Irrlehrer, die sich der Wahrheit widersetzen. Und ich weiß nicht, ob ihr es letzte Woche gehört habt, wir lesen davon ein bisschen in dem Kapitel vorher. Die Irrlehrer, die durcheinander bringen wollten. Und gegen die oder diese Leute sind quasi die Täter. Das sind die, wo Paulus sagt, hey, auf keinen Fall mit denen Kontakt haben. Von denen distanziere dich auch. Das sind Menschen, die irgendwie Wege versuchen, um bei Menschen Zugang zu bekommen. Ja? Wir lesen das dann auch. Bei Menschen versuchen Zugang zu bekommen. Es geht um Menschen, die anfangen zu manipulieren, ja? Die sich einschleichen, in ihren Bann schlagen. Und das war in der damaligen Zeit, ich gehe da jetzt nicht auf diesen Zwischenteil ein mit den Frauen und so weiter, es geht nicht um Frauen allgemein, sondern das war eine gesellschaftliche Schicht in Ephesus, die man muss sagen, wirklich ausgenutzt wurde im wahrsten Sinne des Wortes und sich vor allen Dingen Männer sich das zu eigen gemacht haben, sie für ihre Ziele einzunehmen und wirklich im wahrsten Sinne des Wortes gefügig zu machen. Das ist eigentlich sehr schrecklich und Ephesus ist da war die Schule neben dem Bordell und so weiter. Also das war wirklich kein einfaches Umfeld für Gemeindebau. Und hier schreibt Paulus, hey, das sind die Leute, von denen du dich distanzieren sollst. Du sollst sie auch klar ansprechen, das lesen wir auch im Timotheus, aber du sollst dich auch von ihnen persönlich distanzieren. Es gab so diese Gefahr in Ephesus. Ja, wir lesen das in Apostelgeschichte, dass die Gemeinde oder dass Paulus sah, hey, es wird nicht einfach in der Gemeinde in Ephesus werden. Ja, als er gefangen genommen oder bevor er gefangen genommen wurde und unterwegs war, rief er mal die Ältesten aus Ephesus zu sich. Vielleicht habt ihr die Geschichte so im Hinterkopf. Und da sagt er ihnen, nach meinem Abschied werden grausame Wölfe unter euch kommen, welche die Herde nicht verschonen werden. Das gibt er ihm, den Ältesten, noch auf den Weg. Später kam dieser Brief erst. Er hat gesagt, hey, dort ist diese Gefahr. Ja, sei dir dessen bewusst. Und er schließt diesen Abschnitt dort ab mit, dass diese Leute oder diese Irrlehrer durch und durch verdorben und deren Glaube keiner Prüfung standhält. Verdorben und eine Unbewährtheit im Glauben. Und ich glaube, dass das auch ein Stück weit ein Gradmesser ist. Jesus hat das auch schon gesagt. Er hat gesagt, hey, an den Früchten werdet ihr erkennen. Ja, die falschen Propheten, da kommt schlechte Frucht raus und bei den richtigen, da kommt die gute Frucht raus. Das sagt Jesus schon in Matthäus 7. Und ich glaube, für unser Leben kann das auch ein guter Gradmesser sein bei Menschen, die versuchen vielleicht uns zu prägen. Schau immer auf die Frucht. Ich habe mal vor einigen Jahren mit jemandem gesprochen, der auch irgendwie gläubig war und gesagt hat, ja, es gibt so im Laufe meines Lebens, habe ich so beobachtet, welche Christen, wo ist denn Frucht da? Wo ist Frucht da? Und da habe ich ein Stück weit angedockt. Und da geht es nicht um das Große und das Gewaltige, sondern wo hat sich wirklich der Glaube bewährt in dem Leben eines Menschen? Und auch heute Morgen, wenn ich hier durchschaue, da sind manche, die wirklich über Jahre sich bewährt haben im Glauben. Und an solchen Leuten orientiere dich. Das kann ein Maßstab sein für unser Leben. Und das Gewaltige finde ich auch, er schreibt in Vers 9, die werden nicht weit kommen. Es wird offen zutage werden, es wird offenbar werden auf Zeit. Und ich finde es cool, wirklich cool, ich sage es wirklich, dass Paulus hier nicht irgendeine geistliche Karte ausspielt und sagt, die sind alle von Dämonen besessen oder sonst was, sondern er sagt, die Zeit wird zeigen, was ihre eigentliche Intention ist. Und die Zeit wird zeigen, dass das, was sie bringen, eigentlich unverständlich ist. Dass es irgendwie falsch ist, dass es nicht richtig ist. Und ich glaube, wir brauchen eine Klarheit in unserem Leben. Also ich brauche das. Aber manchmal brauchen wir vielleicht auch ein Stück weit so eine geistliche Gelassenheit in unserem Leben. Wie meine ich das? Ich glaube, es gibt Kämpfe, die können und die müssen wir nicht gewinnen. Manche, oh, vielleicht sehe ich ein bisschen anders. Ich glaube wirklich, es gibt manche Kämpfe, die können und die müssen wir auch nicht kämpfen. Sondern es gibt Kämpfe, da müssen wir Jesus kämpfen lassen und dem Ganzen Zeit geben. Ich gebe euch ein Beispiel. Reinhard Bonnke, manchen von euch sicher ein Begriff oder vielen von euch sicher ein Begriff, gewaltiger Mann, der wirklich viel erlebt hat und Millionen von Menschen zu Jesus geführt hat. Der kam mal in die Situation, da kam Mitarbeiter, sein Mitarbeiterstamm kam zu ihm, da war eine Situation und sie meinten zu ihm, Reinhard, da musst du dich wehren, da musst du gegen aufstehen, da musst du dich rechtfertigen, da musst du was tun. Und der Reinhard hat gesagt, wisst ihr was, ich sitze auf einem Mähdrescher. Und das saß er wirklich im wahrsten Sinne des Wortes. Ich sitze auf einem Mähdrescher und ich halte doch nicht den ganzen Mähdrescher an, um eine Maus zu fangen. Lass die Katze die Maus fangen. Ich bleib auf dem Mähdrescher und bleib bei dem, wo Gott mich hineingestellt hat. Und ich glaube, da steckt ganz viel Weisheit drin. Das müssen wir nicht immer so machen. Wir sollen nicht alles ignorieren. Aber es gibt manchmal, und da braucht es Weisheit, manche Sachen, die wir vielleicht ein Stück weit, ich sag's mal so, aussitzen müssen. Und sagen, hey Gott, das ist jetzt wirklich dein Job. Ich bleib bei dem, da kommen wir auch gleich noch zu beim Timotheus, wo du mich hineingestellt hast, wo du mir offene Türen gegeben hast, wo du mir einen Platz gegeben hast, eine Berufung gegeben hast. Aber es gibt Dinge, ich kann mich nicht um alles kümmern. Das lernt man vielleicht auch ein bisschen im Alter. Sieht man vielleicht in jungen Jahren auch nochmal anders. Aber mit der Zeit lernt man, hey, ich muss nicht jeden Kampf kämpfen. Oder? Seid ihr eins mit mir da drin? Sehr gut. Und das ist so das, was wir so in diesem ersten Abschnitt lesen. Ja, hey, der Mensch ist eigentlich zu allem fähig. Ja? Ich gehe nochmal ganz kurz zurück da. Der Mensch ist wirklich zu allem fähig. Was alles in dem Menschen steckt, auch die Bibel sagt uns, hey, da ist keiner, der Gutes tut, nicht einer. Wir alle sind angewiesen auf die Gnade. Genau das ist das, was ich sehen wollte oder euch zeigen wollte. Da steckt schon ziemlich viel drin im Menschen. Ein zweiter ist, dass Paulus sagt, hey, es wird vor allen Dingen in Zeiten oder zum Ende der Zeit vermehrt stattfinden. Nicht nur da draußen, und da sind wir sehr gut drin, da Politiker und was weiß ich, Nachbar, aber es geht um dich und mich. Und das ist das, was Paulus auch dem Timotheus mitgibt. Hey, sei du anders, ja, das drückt durch den ganzen Brief durch. Ja, auch wenn das Umfeld anders ist, sei du anders. Das ist der zweite wichtige Punkt. Und der dritte führt uns eigentlich schon in den nächsten Abschnitt. Wir haben eine Wahl. Geht es um mich? Wenn es um mich geht, dann werden wir eher so leben. Oder treffe ich die Wahl, dass ich mich an Gott binde? Hey, wir haben das heute Morgen proklamiert und gesungen. Ich glaube, in jedem Lied. In jedem Lied. Ja, ich schaue auf dich. Ich halte mich fest und. Ich treffe meine Entscheidung in dir. Und das drückt so ein bisschen durch diesen Text. Ich kann so leben oder ich kann so leben. Und ich habe es so eingeleitet, hey, wenn ich mir das so durchlese, dann denke ich, erstens, in so einem Umfeld will ich nicht leben. Und zweitens, so will ich selbst gar nicht leben, oder? Geht's euch hoffentlich geht es euch auch so, sonst habt ihr hier noch viel Spaß. Und ich habe mich so gefragt, ja, was ist denn der Schlüssel? Oder ich weiß es, aber ich habe mir die Frage zuerst gestellt, was ist der Schlüssel, dass ich davor bewahrt werde? Wenn es doch um mich persönlich geht. Und die Bibel hat so einen universal allgemeingültige Aussage. Da können wir so viel von lernen. Und zwar steht die auch in den Sprüchen, die an die Stelle musste ich letzten Sonntag so denken. Ja, Entschuldigung. Ich switche hier ein bisschen. Nein, noch zurück, noch ein zurück. Und zwar aus Sprüche 4, Vers 23. Mehr als alles, was man sonst bewahrt, behüte dein Herz. Bei all dem Einfluss, den auch Timotheus ausgesetzt war, den wir auch ausgesetzt sind, bei all den Dingen, die sich in unserem Leben vielleicht so ausbreiten oder ausdehnen, gibt die Bibel uns schon viele Jahrhunderte vorher einen Hinweis, pass auf dein Herz auf. Warum? Denn in ihm entspringt das Leben oder in ihm, doch in ihm entspringt die Quelle des Lebens. Menge übersetzt auch sehr interessant, mehr als alles, was man zu bewachen hat. Behüte dein Herz, denn von ihm hängt das Leben ab. Und ich möchte dir das heute Morgen so mitgeben, weil ich glaube, dass wir auch gerade, es hat es immer wieder gegeben, auch heute, aber gerade wieder in einer Zeit leben, wo wir das, was wir von Gott bekommen haben, sein Wort, so mehr und mehr in Frage gestellt wird. Wahrheit mehr und mehr in Frage gestellt wird. Du kannst es so sehen, kannst es so sehen. Und wir müssen uns irgendwie schützen davor, oder? Das heißt, wir heißt aber nicht, dass wir jetzt ein Kloster in der Pfimi Uster gründen und wir uns einschließen und sagen, jetzt sind wir nur noch unter uns. Sondern wir müssen unser Herz bewahren. Die Einflüsse, die auf unser Herz einwirken. Und ich wurde letzte Woche Sonntag an diesen Vers erinnert, denn wir haben das früher noch in der Jungschi gesungen oder in der Kinderstunde. Der Name des Herrn ist eine Festung, der Gerechte läuft in ihr und wird geschützt. Kennt ihr das noch, das Lied? Aber es ist so wahr. Es ist so wahr. Der Name des Herrn ist eine Festung. Ist eine Festung. Und das ist der Weg, wie ich mein Herz schützen kann vor der Verdorbenheit des Menschen, vor den Einflüssen, die da sind. Die Entscheidung kann ich treffen. Der Name des Herrn ist eine starke Festung und ich darf zu ihm laufen. Das ist mein Zugang, den ich habe, den dir und mir gegeben ist. Ich sage euch was, viele Menschen auf dieser Welt, die Jesus nicht kennen, die würden sich diesen Ort wünschen. Die würden sich diesen Ort so sehr wünschen, diesen Ort, wo sie hinkommen können und sagen, hier ist Schutz, hier ist Annahme, hier ist Liebe. Wir haben es ja heute Morgen gehört. Das ist das, wo mein Herz aufgeht. Und ich sage euch ganz ehrlich, ich erlebe das auch nicht immer gleich. Aber ich kann die Entscheidung treffen, mich aufzumachen zu diesem Ort, aufzumachen zu Gott. Und da gibt es ja unterschiedliche Zugänge. Vielleicht ist es Lobpreis für dich und sagst, hey, da wird mein Herz, kommt mein Herz in eine Anbetung. Vielleicht ist es das Gebet, ja, wo du aufblühst. Und aber ein wichtiger Zugang, den Gott uns jedem von uns gegeben hat, ist sein Wort. Ist sein Wort, in das wir hineintauchen dürfen und können und in dem wir auftanken können. Und ich weiß nicht, wie das bei euch ist, aber das hört man vielleicht sehr häufig oder hoffentlich sehr häufig. Und ich weiß selber aus eigener Erfahrung, wenn man am Morgen aufsteht und noch nicht mal den ersten Kaffee hatte, dann kann das mal eine Herausforderung sein. Aber es ist so wichtig für die Seelenhygiene. Und es spielt ja keine Rolle, wann du es machst. Aber dass du dich aufmachst. Aufmachst in sein Wort. Und ich finde das cool, dass du sagst, hey, du hast eine Liebe für das Wort Gottes. Das ist ein großer Schlüssel. Das ist ein Riesenschlüssel. Ich habe das gehört oder was mich geprägt hat, war einer meiner Bibelschullehrer, der Günther Karcher, der ist vor vielen Jahren aber schon verstorben. Der hat einmal gesagt, für ihn, was er fast jeden Abend gemacht hat, ist, nach all dem, was gelaufen ist, er hat sich in seinen Schaukelstuhl oder Sessel hat er sich gesetzt und hat angefangen zu lesen. Angefangen zu lesen in seinem Wort. Und nicht irgendwie einen Bibelleseplan, 4 Kapitel, damit man in einem Jahr mal durch ist, sondern einfach mal gelesen, sich einfach mal drauf eingelassen. Und er hat gesagt, manchmal habe ich einfach ein ganzes Evangelium mal durchgelesen. Aber für ihn war das wichtig, er hat gesagt, das ist für mich wie eine Seelen-, wie eine Herzenshygiene. Da kommt all das raus mal, was an Mist so am Tag über in mich hineingekommen, mit dem ich mich vielleicht beschäftigen musste oder durfte, wie auch immer. Und ich möchte dir ganz viel Mut machen, mal zu nehmen und zu sagen, hey, ich fange einfach mal an zu lesen. Nicht so, jetzt muss ich jeden Morgen aufstehen, 2 Kapitel und dann ist das abgehakt. Das ist auch gut, ist auch wichtig. Sondern einfach mal zu lesen, vielleicht einfach mal den ganzen Timotheusbriefe durchlesen. Das ist vielleicht 1,5 Netflix-Serien, ich weiß es nicht genau, es ist nicht so viel. Aber einfach sich darauf einzulassen. Und wisst ihr, was er gesagt hat? Fast jedes Mal ende ich bei einem Vers oder bei einem Gedanken, der mir so ins Herz fällt, wo genau das passiert ist. Ich bin in dieser Festung. Ich fühle mich gottnah. Und ich merke, wie seine Gegenwart dort ist und mich wieder aufrichtet. Das kann man nicht erklären, sondern das muss man erleben. Deswegen viel Spaß heute Nachmittag oder heute Abend, ich weiß es nicht genau, oder morgen früh. Aber nimm dir die Zeit. Wir haben genug Zeit eigentlich. Wir nehmen sie uns vielleicht viel zu selten. Und ja, hey, seid mir nicht böse, will ihr nicht zu nahe treten. Aber ich glaube, dass darin ein großer, großer Schlüssel für unser Leben steckt. Weil ich merke das selber, ich tanke meistens dort auf. Wirklich dort auf, genau. Und wir kommen nun eben genau zu dem, nämlich seinem Wort, wie es passieren kann, dass wir dort auftanken können. Paulus schreibt hier Timotheus: Du aber bleibe in dem, was du gelernt hast und was dir anvertraut ist. Du weißt ja, von wem du gelernt hast. Ich überspringe jetzt viele Verse, aber das ist so noch der Kernaussage, auf die ich noch kommen möchte. Dass du von Kind auf die heiligen Schriften kennst, die dich unterweisen können zur Seligkeit durch den Glauben an Jesus Christus. Denn alle Schrift von Gott eingegeben ist nütze zur Lehre, zur Zurechtweisung, zur Besserung, zur Erziehung der Gerechtigkeit, dass der Mensch Gottes vollkommen sei, zu allem gutem Werke geschickt. Paulus schreibt hier dem Timotheus: Bleibe. Bleibe bei dem, was du gelernt hast. Später schreibt ihm auch: Hey, ich möchte, dass du dann irgendwann mal zu mir kommst nach Rom. Aber er sagt ihm eigentlich auch: Entzieh dich nicht dem Ganzen. Entzieh dich nicht einfach den Einflüssen. Ja, auch wenn er sich von solchen Menschen fernhalten sollte. Aber entzieh dich dem nicht einfach, sondern bleibe nicht einfach nur in dem Umfeld, sondern bleibe in dem, was du gelernt und anvertraut wurde. Und dieses Lernen ist nicht in erster Linie intellektuell, das sind nicht die drei Sprachen an einem Tag, sondern das Lernen ist das, was man auch auf einer geistlichen Ebene gelernt hat. Und das war beim Timotheus. Ja, es heißt ja, was du von Kind auf gelernt hast. Ja, und jeder jüdische Sohn, der wurde von klein auf bombardiert mit den Traditionen des Judentums und was für Verheißungen da sind, was für Traditionen da sind. Der kannte ganze Abschnitte auswendig. Das Schma Israel konnte der vorwärts und wahrscheinlich auch rückwärts aufsagen. Das war indoktriniert bei ihm. Und das wusste er auch. Und darin steckt aber auch noch eine größere Dimension, nämlich: Hey, Gott versorgt uns. Gott wird zu uns stehen. Er hat einen Plan für unser Leben. Das hat sich festgesetzt in dem Leben von Timotheus. Und er sagt: Hey, bleib bei dem. Weich nicht zur Rechten, weich nicht zur Linken, sondern bleib bei dem, was du gelernt hast und was dir anvertraut wurde. Ja, und wir haben das heute Morgen ja gemacht. Unter Handauflegung gesegnet. Das, was dir anvertraut wurde, ist ein Geschenk von Gott. Vor einigen Jahren, als ich noch in der Pfimi war, in Rüti, kam jemand mal auf mich zu und hat gesagt: Andreas, ich habe einen interessanten, ich weiß nicht, Traum oder Eindruck gehabt. Der hat gesagt: Hey, ich habe so gesehen, wie eine Person in den Himmel gekommen ist. Und als so vor Jesus stand, hat er so zur linken Seite gezeigt, oder zur rechten, weiß ich nicht, zur linken Seite, und da war ein Riesenhaufen von Geschenken. Und alle nicht ausgepackt. Und er hat wie gehört, wie als wenn Jesus sagt: Hey, weißt du was, das habe ich alles für dich bereit gehabt. Du hast es einfach nicht genommen oder du hast sie einfach nicht ausgepackt. Ich weiß nicht, ob Gott ihm was sagen wollte damals, aber ich habe das Bild so faszinierend gefunden, weil es genau darüber spricht. Gott hat dir und mir Dinge anvertraut und die sollen wir auch benutzen, die sollen wir auch in Anspruch nehmen. Ja, das ist vieles, was Gott in seinem Wort uns sagt, aber es sind auch viele Begabungen, die Gott in dein Leben hineingelegt hat, dabei zu bleiben und das auch einzubringen. Amen. Und genau, wir kommen nun auch zu dem, und ich schließe dann, glaube ich, ab, dass die Schrift etwas ist, die nicht einfach nur von Gott eingegeben ist, sondern die etwas in unserem Leben bewirken möchte. Das Wort von Gott ist nicht wie vom Himmel gefallen, wie die Mormonen vielleicht glauben, ja, und das Buch war fertig. Es ist nicht wie im Islam, wie beim Koran, dass 1:1 alles aufgeschrieben wurde, sondern Menschen wurden inspiriert, unter dem Geist Gottes Dinge aufzuschreiben. Und das ist eben der Schlüssel. Es braucht den Heiligen Geist, dass das, was dort drin steht, in unserem Leben lebendig wird. Es braucht immer wieder diesen Moment. Für mich war der letzte Woche mit diesem: Hey, der Name des Herrn ist eine Festung. Ich laufe zu ihm und werde geschützt. Ich muss mich aufmachen und ich darf mich auch aufmachen. Und der Geist Gottes ist derjenige, der diesen Buchstaben in deinem Leben und in meinem Leben lebendig werden lässt. Deswegen lass es nicht einfach nur eine Routine sein oder ein Bibelleseplan, sondern lass es zu, dass du sagst, Heiliger Geist, red zu mir durch dein Wort. Dieses Wort hat Millionen Menschen im Laufe der Menschheitsgeschichte verändert, radikal verändert, mich eingeschlossen, vielleicht sogar schon Milliarden. Und ich glaube, wir brauchen diese Motivation zu sagen, hey, rede du durch dein Wort zu mir. Und ich möchte gerne abschließen mit einem Gebet und möchte dich mit hineinnehmen. Vielleicht können wir kurz die Augen schließen und Jesus, ich will dir Danke sagen, dass du ja auf diese Welt gekommen bist, dass du uns Gott, den Vater, gezeigt hast. Danke dafür, dass der Glaube an dich nicht der Glaube in erster Linie an ein Buch ist, sondern der Glaube an eine Person, Jesus Christus, der uns gerettet hat, der uns wiederhergestellt hat. Und wir brauchen dich so sehr, Herr. Wenn ich in mein eigenes Leben schaue, Herr, wenn ich in mein Umfeld hineinschaue, ja, muss ich wirklich bekennen, ich brauche dich so sehr. Ich brauche Veränderung immer wieder neu in meinem Herzen, Herr. Und das Ziel ist ja nicht perfekt zu werden, aber das Ziel ist es, dir nachzufolgen, wirklich in den Höhen und Tiefen unseres Lebens. Und ich möchte das über jeden Einzelnen heute Morgen aussprechen, der heute Morgen da ist, der über den Livestream mitschaut oder das nachträglich schaut. Ich möchte dich von Herzen bitten, dass so nicht einfach nur eine Motivation entsteht, sondern ein Hunger entsteht nach mehr von dir. Und ich möchte dich heute Morgen fragen, ja, möchtest du das? Möchtest du mehr von ihm? Möchtest du mehr eintauchen in sein Wort? Möchtest du mehr sehen oder erleben, wie es heißt, hey, ich möchte nicht nur mein Herz schützen, sondern ich will zu ihm laufen, in diese Festung hinein und ich werde dort beschützt, auch vor manchen Gedanken, vor manchen Dingen, die auf mein Leben einprasseln. Dann gib doch Gott heute Morgen eine Antwort. Sag es ihm persönlich an deinem Platz, wo du bist. Sag, hey, ich möchte mehr von dir. Ich brauche diese Veränderung. Oder wenn du auch gehört hast, vielleicht sind es einzelne Begriffe, die du gelesen hast, wo du sagst, ja, das bin ich wirklich noch und ich brauche dort Veränderung in meinem Leben. Bekenn es vor ihm, nicht vor deinen Nachbarn links und rechts, nicht vor mir, sondern vor ihm. Und bitte ihn, dass er dir dort Veränderung schenkt. Und ich möchte ein Bild auch dir oder für Einzelne heute Morgen weitergeben. Das habe ich heute früh am Morgen bekommen. Und zwar habe ich gesehen, wie jemand an einem Autosteuer war und gefahren ist und versucht hat zu lenken, aber irgendwie, das hat gar nicht gelenkt. Und trotzdem blieb das Auto immer wieder auf der Spur. Es kam am Ziel an. Und ich weiß nicht, für wen das heute Morgen ist, aber ich glaube, das Gefühl ist sehr stark, hey, du versuchst und tust, aber irgendwie merkst du, ey, es verändert sich irgendwie nichts. Es ist dort, wo ich nach rechts möchte, dort geht es nicht nach rechts, sondern es bleibt einfach auf der Spur. Und ich möchte dir sagen, das ist eine Zeit in deinem Leben, wo der Geist Gottes dich hindurchführen wird. Ja, es hat mit Schutz zu tun in deinem Leben, aber es hat vor allen Dingen etwas damit zu tun, dass du ihm vertraust. Ja, wie beim Tesla, Autopilot, einfach mal Hände vom Steuer, ich weiß es nicht. Aber ich möchte dir heute Morgen sagen, hey, vertraue ihm in deinem Leben, vertraue ihm in dieser Situation. Du kannst das nicht kontrollieren und du musst wirklich die Entscheidung treffen, loszulassen in dem. Und ich möchte für denjenigen oder für diejenige, die das betrifft, einfach beten, jetzt an diesem Augenblick. Und wenn es dich betrifft, dann öffne dein Herz und pack das heute auch im Glauben. Sag, jawohl, ich will die Entscheidung treffen. Und ich möchte für dich beten, in deinen Umständen, um einen tiefen Frieden, um eine tiefe geistliche Gelassenheit, in dem zu sagen, der Herr bringt mich ans Ziel. Er hat einen Plan für mein Leben und er wird mich dorthin führen. Das möchte ich über dir, über dein Leben aussprechen in Jesu Namen. Danke dafür, Jesus. Und zu allerletzt möchte ich noch beten. Herr, schenk uns Hunger, schenk uns mehr von dir. Das soll nicht einfach nur eine eine dahergesagte Aussage sein, sondern wir wollen wirklich sehen, wie Menschen verändert werden, auch an diesem Ort, hier in Uster und darüber hinaus, dass Menschen dich erleben, die verändernde Kraft deines Geistes, in Jesu Namen. Amen.